so weit weg an, aber das bedeutet tatsächlich für jeden einzelnen Menschen, für jede Situation, für alles, was wir kennen, was uns Sorgen macht, was uns betrübt, was wir auch sehen in der Welt. Du bist gekommen und das Potenzial, du hast das Potenzial, alle Menschen zu retten, alle Menschen zu begegnen, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir jetzt in dieser Zeit hier auch zur Ruhe kommen können vor dir, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast, auch durch dein Wort, Herr. Ich danke dir für die Zeit der Anbetung. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, und dass du uns begegnest. Amen. Volles Haus. Ich weiß nicht, hat jeder einen Sitzplatz? Ich hoffe, dass keiner draußen steht. Ich sehe noch ein paar so zwischendrin noch frei. Ja, herzlich willkommen hier in der City Chapel, auch alle, die neu sind, die vielleicht jetzt auch zugezogen sind nach Stuttgart oder die neu in die Gemeinde dazugekommen sind. Ich sage ganz herzlich willkommen. Wir haben übrigens bald einen Gemeindegrundkurs, wo ihr die Gemeinde noch besser kennenlernen könnt. Wir nennen das Connect, wie verbinden. Und ihr seid herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ihr findet nähere Infos auf der Homepage oder ich glaube auch im Impuls. Gut, und jetzt wollen wir gerade starten. Ich muss nämlich sehen, dass ich heute mit meiner Zeit durchkomme. Obwohl das eigentlich gar nicht zum Thema passt. Wir schauen uns heute die Geschichte von Maria und Martha an. Und da wird Jesus zu Martha sagen, die voll die Panik hat und Hektik und unter Stress war. Eins aber tut Not, ja. Maria hat das gute Teil erwählt, denn sie saß zu Füßen Jesu und nahm sich alle Zeit der Welt. Aber wenn ich das heute mache, dann kriege ich ein Problem mit der Gemeindeinfo und nachher auch mit den Leuten, die abbauen müssen und stressen. Deswegen werde ich heute mal was Neues versuchen. Ich werde mich versuchen, mal an meine Unterlagen zu halten und werde mal versuchen, ein bisschen blattgebundener zu sein. Mal gucken, ob mir das gelingt. Gut, schlag doch mal auf. Und zwar Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Und ich lese euch die Geschichte mal vor. Ihr könnt die ja auch hier an der Leinwand verfolgen. Es geschah aber, als sie, also Jesus und seine Jünger, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit namens Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, um zu dienen? Sag ihr doch, dass ich mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Ja, wir haben hier im ersten Satz heißt es, es geschah, aber da, als sie ihr des Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Wir haben es hier mit den Freunden von Jesus zu tun. Ja, ich meine, wir sind ja alle Freunde Jesu, aber es gab welche, die wollten auch gerne mit ihm zusammen sein. Die kamen nicht nur Wunder zu sehen und Taten zu und zu lernen, sondern die hatten sie waren nicht nur Fans und Nachfolger, sondern Freunde. Und Jesus kam oft in diesem Haus vorbei von Martha, Maria und Lazarus, um da zu übernachten, um einfach Zeit da zu verbringen. Wahrscheinlich hatten sie sogar ein Gästezimmer für ihn eingerichtet, ja, und er, immer wenn er unterwegs war, ging er da vorbei. Wir lesen das auch an anderen Stellen. Genau, und Vers 39 heißt es jetzt, und diese hatte eine Schwester, also die Martha, sie hieß Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Wichtig zu lesen, ihr kennt ja diese Geschichte alle, oder die meisten, mal wenigstens schon ein bisschen länger drin sind, haben vielleicht auch schon öfters mal eine Predigt darüber gehört. Nicht nur Maria saß zu den Füßen Jesu, sondern auch Martha. Ja? Hier heißt es nämlich, auch Maria saß dort. Es hatten nicht so viele Menschen das Privileg, zu Füßen Jesu zu sitzen. Was heißt denn das eigentlich? Ich meine, wir setzen uns ungern heute zu Füßen zu jemand hin. Ja, noch zumal, die hatten ja damals keine Socken an und es war heiß und so. Ja, aber zu Füßen jemand zu sitzen, das bedeutet, man hörte jemand zu, ja, man wollte von dieser Person lernen, man nahm sich Zeit für die Person. Wir lesen von Paulus, er saß zu den Füßen Gamaliels und so weiter. Und das bedeutet, man hörte zu, und da war eine innige Sache gewesen. Und wie gesagt, viele hatten dieses Privileg gehabt. Es waren die Jünger Jesu, die bei ihm saßen, und es war halt eben auch Maria und Martha, einige andere Frauen und mehr Leute. Also es war ein relativ kleiner Kreis. Und was so umwerfend ist an der Geschichte, dass hier auch Frauen saßen. Ja? Das war für die damalige Kultur eigentlich unmöglich gewesen. Eigentlich saßen nur immer Männer da. Ja? Frauen, die waren dann hinter dem Herd und die guckten dann, dass das Essen auf den Tisch kommt. Ja? Das war schon revolutionär gewesen, dass Jesus hier überhaupt keinen Unterschied macht. Mann und Frau kommen hier zusammen, wir lesen darüber hinweg. Für uns ist es normal, das hat sich bei uns auch eingebürgert, und das ist auch eine gute Sache. Auch für die war das damals gar nicht so verständlich gewesen. Dann heißt es in Vers 40, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Vielleicht war sie multitaskingfähig, ja. Und ich glaube das auch, die hat gerüselt, die hat geguckt, dass sie alles klar Schiff ist. Ich kann das gut nachvollziehen, ich bin auch so ein Matter-Typ. Ja? Aber man muss die Situation sehen. Man muss die Situation sehen. Jesus war ja nicht irgendjemand, ja? Sondern Jesus kommt hier, er hat im Gefolge, hat er hier seine Jünger, und er hat, wie gesagt, noch viele andere Nachfolger gehabt, er hat viele Fans gehabt. Und die kamen jetzt alle in dieses Haus rein, und die Bude, die war so richtig voll, ja. Und sie musste auch Angst haben, dass die Leute, die Fans draußen in die ganze Bude einräumen. Es gab ja auch schon mal einen anderen Zwischenfall, da haben die sogar das Dach abgedeckt, ja. Also da war echt, da musste man nach allem schauen. Und ich meine, Martha musste diese Leute hier versorgen. Die kamen ja, um da zu übernachten. Also erst muss ich gucken, sind genug Sitzplätze da, wer kommt noch alles ins Haus rein, sind die Getränke schon kalt gestellt, hat ja meist nicht heiße Getränke gehabt, ja, die Ziege wurde schon hinter das Haus gezerrt, ja, die wurde dann geschlachtet, und das Gemüse musste gerüstet werden, die Kartoffeln geschält werden und alles mögliche, die Betten, ja. Und dann war es ihr auch wirklich wichtig, dass da die richtige Atmosphäre da war, damit Jesus halt seinen Dienst tun konnte. Und damit war sie beschäftigt gewesen. Sie trat aber dann hinzu, ja. Sie kommt jetzt zu Jesus und sie sagt: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Ich habe hier schon ein bisschen Eindruck, dass sie das nicht gerade sehr liebevoll sagt. Ich meine, sie ist ja am Rüseln, ja, sie will ja auch zuhören, sie hört ja auch zu, aber gleichzeitig, irgendjemand muss ja die Arbeit machen, und Maria sitzt so ganz entspannt zu den Füßen Jesu, ja, und sie denkt, das kann doch wohl nicht sein, ja, vielleicht stand sie noch mit dem Mangelholz in der Hand da, ja, und sagt es Jesus, und das ist schon, ja, wahrscheinlich hat sie auch ganz schön Dampf abgelassen, denn Jesus erwidert hier im Vers 41, Martha, Martha, und er sagt es zweimal. Vielleicht hat sie beim ersten Mal gar nicht hingehört. Ja, hey, ja, das hören wir auch manchmal so als Eltern, hey, cool bleiben. Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Jesus sieht, dass Martha total im Stress ist. Voll im Stress, ja, dass sie nur noch aufschreien kann, und das macht sie ja hier. Und da läuft was falsch. Und genau das sagt Jesus. Mit anderen Worten, und das will ich einfach mal hier so reinschmeißen, Gott will keinen Burnout. Gott, merkt euch den Satz mal, Gott will keinen Burnout. Diese Frau hier, die ist so am Rotieren, und Jesus sieht das, ja. Jesus sieht das und sagt, Martha, Martha, du bist besorgt um so viele Dinge. Wenn du so weitermachst, dann wird es irgendwann mal vorbei sein. Diese Geschichte hier beschreibt sehr gut den Zustand unserer Zeit. Und es ist gleichzeitig eine prima Ergänzung zu letzter Woche, zu der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja? Die meisten von euch waren da gewesen, und die Summe der Geschichte letzte Woche stand in Jakobus 2, Vers 18, wo es heißt, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Das haben wir letztes Mal gesehen, dass unser Glaube Bodenhaftung bekommt. Und das war ja ein bisschen provokant, besonders für uns, die wir evangelikal, viele auch evangelikal geprägt sind. Für uns gibt es eigentlich nur ja, die Botschaft. Jesus ist der Weg und das ist das Wichtigste. Und das mit der Nächstenliebe, ja okay, das ist auch wichtig, aber nicht so wichtig. Und ich habe bewusst letzte Woche den Schwerpunkt auf eine andere Schiene gelegt, um zu zeigen, wie wichtig das ist, dass unser Glauben Taten hat. Ja? Hört euch die Predigt an, wenn ihr nicht da gewesen seid. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das, und jetzt kommen wir zu dem Gegengewicht heute, das soll nicht heißen, nur noch Werke. Schaffe, schaffe. Und so weiter. Ja, wir kennen ja diese Sprüche, die es da gibt. Also es kommt nur noch auf unsere Werke drauf an. Es kommt nur noch auf unsere Leistung drauf an. Und man kann sich da ja schier hinter sinnen. Ich kann mich auffressen lassen von Bedürfnissen um mich herum, die da sind. Ich habe ja gesagt, geht doch mal ganz bewusst durch diese Woche durch, ganz bewusst und lasst euch mal von Gott führen in Situationen, wo Arbeitskollegen vielleicht Not haben oder wo Umstände da sind, denen du einfach begegnen kannst, in Liebe, in irgendwelchen Dingen. Ja? Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass da ist die Not so groß und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zum Beispiel auch in so einer Gemeinde wie unserer gibt es so viele Möglichkeiten, sage ich mal, aber auch Nöte, wo es Leute braucht, wo Mitarbeiter gesucht werden. Ich hab manchmal selbst auch 1000 Dinge im Kopf, was man alles machen könnte. Aber ich darf mich nicht verzetteln. So schnell, ja, hat man so viele Dinge vor Augen, weil ich halt eben auch so ein Mattertyp bin. Absolut, ich finde mich da total wieder hier in dieser Geschichte. Und es gibt, glaube ich, auch hier in unserer Gemeinde Leute, die definitiv zu viel machen. Jetzt sage ich aber nicht, mach weniger, weil dann haben wir ein Problem. Ja? Aber wir haben definitiv Leute, die hier zu viel machen. Die eigentlich die Bremse ziehen müssen, die vielleicht das auch hören. Mensch, du bist so besonders. Seid ihr noch da? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Aber es ist wirklich so. Aus der richtigen Motivation tut ihr diese Dinge. Aber es ist zu viel. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt sagt ja Jesus, oh ja, eins aber ist Not. Du hast so viel, bist so viel beschäftigt mit so vielen Dingen, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Ja? Aber weißt du was? Das schon mal vorwegzunehmen. Martha hat ein gutes Herz. Sie tut es aus der richtigen Motivation heraus. Ich möchte euch heute, das ist ein Ziel dieser Predigt, ich möchte euch heute eine neue Martha-Sicht vermitteln. Und das ist für mich eine Mission, die ich heute Morgen habe. Ich habe schon so viele Predigten gehört über Maria und Martha und jedes Mal kam die arme Martha einfach flach da raus. Ja? Die wurde so richtig niedergemacht, die fleischliche und weltliche und stressige Martha. Ja? Und ich habe immer gedacht, und ich habe mich schon früher eigentlich geärgert über diese Geschichte. Ich habe mich auch geärgert über die Worte von Jesu, weil ich gesagt habe, hey, ich bin auch so ein Martha-Typ. Ja? Ich bin halt eben mal so. Warum ist Martha die Gute oder Maria die Gute und Martha die Böse? Ja, da reißt man sich den Hintern auf und andere sitzen daneben und man hat so den Eindruck, die sitzen da mit der Tasse Kaffee und sagen, eins aber ist Not. Du hast Stress mit so vielen Dingen, ja, aber ich habe das gute Teil erwählt, ja. Kennt ihr das? Da muss man sagen, hallo? Ja, da hat jemand was missverstanden. Man muss eigentlich sagen, die Tatsache, dass du faul, nachlässig und inaktiv bist, ja, ist kein Beweis dazu, dass du ein Maria-Typ bist, sondern ein fauler Mutter-Typ vielleicht. Ja? Versteht ihr? Es ist nämlich nicht getan, ja komm, hey, das wird sich schon irgendwie erledigen. die ganze Arbeit. Wobei, das muss ich natürlich auch Maria zugutehalten. Maria war kein Faulenzer, das werden wir gleich sehen, überhaupt nicht. Sie war auch fleißig, das lesen wir auch an anderen Stellen. Ich glaube, es gibt genug Christen, die nichts tun oder vorgeben, ein Maria-Typ zu sein, auf den Kosten von den anderen verrückten Mathas, ja, die rumröseln und arbeiten und sich schier tot machen und sagen, einer muss es ja machen. Und die sich dann noch so eine Geschichte anhören müssen, vielleicht noch eine Predigt anhören müssen. Martha, Martha, ja. Heinz aber ist Not. Ja. Ich möchte euch eine neue Martha vorstellen und ich glaube auch wirklich, und das ist für mich ja auch wichtig, ich glaube, Jesus hat diese Absicht auch und wir missinterpretieren auch manchmal Geschichten. Wir haben letzte Woche was ganz Wichtiges gehört, was Jesus gesagt hat. Es ist entscheidend, wie du liest. Und Jesus will hier auch mit dieser Geschichte, glaube ich, auch ganz was anderes sagen. Und wir möchten das jetzt mal vergleichen. Wir vergleichen jetzt mal die Martha mit der Maria. Und ich habe da so ein paar Anstöße genommen von Mark Driscoll, das sage ich ehrlich, nicht, dass er mir nachher vorwerft, ich würde irgendwas klauen oder so. Und mir meinen Pastortitel noch wegnimmt, ja. oder so irgendwas. Aber es sind auch Ansätze, weil ich habe das selbst bei Mark Driscoll gesehen. Er vergleicht Martha mit Maria und auch da kommt Martha wieder schlecht raus. Und ich habe jetzt bewusst mal euch ein paar Punkte aufgezeigt. Ich tue die jetzt mal alle mal an die Wand werfen. Ja. Und jetzt vergleichen wir mal die zwei miteinander, Maria und Martha. Und ich gehe das mal einfach zügig durch, auch aufgrund von der Zeit. Maria war mehr der, jetzt kommt dieses super Wort, dieser kontemplative Typ. Das Wort schon mal gehört, das ist ganz modern, es kommt immer mehr. Es ist wichtig, dass wir kontemplativ, dass wir in uns gehen, ja, dass wir uns für geistige und geistliche Dinge öffnen. Es gibt auch viele Gemeinden, die arbeiten kontemplativ. Das Wort kommt immer mehr ins Rennen. Maria war dieser Typ, sie war offen. Ihr fiel es relativ leicht, zur Ruhe zu kommen, selbst zu beten, abzuschalten. Wunderbar, wenn man das kann. Ja? Martha war der aktive Typ. Aber was bedeutete das? Sie war voll im Geschehen. Sie war beteiligt. Sie war beteiligt, sie war an den Menschen dran gewesen. Ja? Sie will Menschen mit in die Gottesbeziehung einbinden. Sie sieht sich als aktives Glied am Leib Christi. Versteht ihr? Oder das andere, wir haben die Gegenüberstellung von Wort und Tat. Maria wollte hören, was Gott zu sagen hat. Sie prüft das. Mit Sicherheit hatten auch ihre Worte Tiefgang gehabt. Das war ihr wichtig. Sie klebte an dem Mund Jesu. Martha war mehr der Tattyp. Wie letzte Woche. Ein positives Beispiel, der Samariter. Der Samariter, der war auch ein Mann der Tat. Und die anderen, das waren Leute der Worte, des Wortes gewesen. Ja, ich habe eben gesagt, vielleicht liefen sie da vorbei und sprachen mal ein Gebet für den, der da im Graben lag. Ja, hat ihm aber nicht viel gebracht. Maria, sein Martha tun. Maria hat ihre Identität in dem, was sie ist. Ich bin mit Jesus zusammen, mir geht es gut, ich muss nichts leisten. Das ist gut. Es ist gut, wenn wir unsere Identität haben in dem, was wir sind, nicht das, was wir leisten müssen. Aber auf der anderen Seite, Maria tun. Maria lebt in der Hingabe. Und das offensichtlich nicht nur für die Sache, sondern für Jesus. Sie sieht Jesus kommen und sie dient, sie lebt in der Hingabe. Und ich glaube auch, sie dient dem Herrn mit Freuden. Auch wenn sie hier, wie die Schweizer sagen, den Nuggi rausjagt, ja, an dieser Stelle. Aber sie tut das mit Freuden und sie weiß, dass sie eine Berufung darin hat und sie geht ihrer Aufgabe nach. Dann sehen wir Leben in Gottes Gegenwart und Leben hin zu Gottes Gegenwart. Maria liebt die Gegenwart mit Gott, mehr braucht sie nicht. Dann ist sie glücklich. Sie kann alles um sich herum vergessen. Boah, ich finde das so gewaltig. Sie sitzt einfach da, vergisst alles um sie herum, ja, und sitzt in Gottes Gegenwart. Martha hingegen lebt hin zu Gottes Gegenwart. Ihr ist es wichtig, dass Gottes Gegenwart sichtbar wird. Nicht nur für sie, sondern für die Menschen um sie herum. Sie ist sich bewusst, dass Jesus da ist.
sie sich ganz bewusst, und deswegen setzt sie alles ein, hin zur Gottes Gegenwart zu arbeiten. Dann haben wir Maria, die mehr beziehungsorientiert ist, und Martha, ich habe sie mal verantwortungsorientiert gesagt, das heißt eigentlich verantwortungsbewusst, sieht aber schöner aus so, ja. Beziehungsorientiert, sie fragt sich ständig danach, habe ich genug Zeit mit Jesus, bin ich demütig genug, ist noch Sünde zwischen mir und Gott, welche die Beziehung stört. Und Martha ist verantwortungsbewusst. Habe ich alles getan, was getan werden musste? Erfülle ich meinen Auftrag richtig? Und ich glaube, dass sie lebte für diesen großen Moment, den wir dann, dass sie eines Tages vor Gottes Thron steht und hört, wohlgetan, du treuer und guter Knecht. Das hast du gut gemacht. Merkt ihr? Hier verschiebt sich das so ein bisschen. Ah, die war ja doch nicht so schlecht, die Martha. Frage ist, wer bist du? Mike Driscoll hat dann angefangen, er hat dann 5.000 oder 6.000 Leuten so Bepper Aufkleber gegeben und sie sollten dann alle draufschreiben, ob sie Martha oder Maria sind, und haben sich das dann hier hingeklebt. Er hat sich natürlich auch in Martha da hingeklebt. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns sind Martha-Typen, weil wir in einer Martha-Zeit leben. In einer gestressten Zeit. Wenn du dich fragst, welcher Typ du bist, du kannst es gar nicht richtig einordnen, dann bist du ein Maria-Typ, weil Martha weiß, welcher Typ sie ist. Ja? Martha weiß das. Ich bin Martha. Ich sehe die Arbeit. Ja? Lass uns noch mal kurz den Maria-Typ anschauen. In Vers 39 heißt es, sie setzte sich zu den Füßen Jesu nieder, um seinem Wort zuzuhören. Auch wenn wir von der Aussage Marthas den Eindruck haben, sie hat nichts getan, sie hat das Richtige getan. Das sagt Jesus ihr auch. Wie gesagt, sie war nicht faul. Das ist leider oft das, was man sich anhören muss, wenn man entweder dieser Martha-Typ ist, wirklich ist dieser Martha-Typ, oder man tut das, was Maria tut. Nämlich man nimmt sich raus, verbringt Zeit mit Gott. Da gibt es nämlich dann die einen, die machen dir den Vorwurf vom Extremsein. Ja, jetzt komm mir jetzt, so schlimm muss man es jetzt auch nicht. Es reicht doch, wenn du deine Losung liest und dein Tischgebet sprichst, ja. Und die anderen beschuldigen dich des Faulenzens. Der läuft da im Wald rum und betet. Ich meine, der könnte auch was Gescheites machen, ja. Aber passen wir auf, wenn wir selbst diese Vorwürfe loswerden, dass wir hier nicht Leute irgendwie in eine falsche Ecke stellen. Das macht Martha. Martha beschuldigt Maria. Und das ist schade, dass sie das tut. Menschlich verständlich, aber sie übersieht hier, dass Maria hier in dem Moment hier Prioritäten setzt. Und Jesus sagt das ja auch. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also, ihr lieben Marthas, das ist nötig, das ist wichtig. Und das müssen wir uns als Marthas auch anhören lassen. So wichtig die Aktivitäten auch sind, die wir tun, die ich tue, die wir tun, die höchste Priorität ist wirklich das, was Maria tut. Nicht nur tut, sondern auch tut, mitten in dem Trubel Freiraum zu schaffen. Darauf werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ich sage mir das ja auch. Ja? Ich meine, ich muss mir die Predigt selber halten, weil, wie gesagt, ich bin ein Matter-Typ und mir fällt es schwer, Zeiten zu nutzen für das Gebet. Du denkst vielleicht, der ist doch Pastor, der kann ja 24 Stunden am Tag beten. Aber es gibt tatsächlich Aufgaben zu tun, ja, und es fällt mir schwer, diese Zeiten zu nehmen, diese Prioritäten zu setzen. Und Martha-Typen fällt das schwer. In unserer heutigen Zeit fällt uns das besonders schwer. Und deshalb glaube ich auch, ist das für uns als Gemeinde dran für 2012. Vielleicht ist das auch unsere Jahreslosung. Ja? Vielleicht ist das jetzt prophetisch, die Jahreslosung für 2012. Eins aber ist Not. dass wir als Gemeinde Zeiten haben mit Gott, mitten im Trubel, vielleicht in deinem Teammeeting, wo es drunter und drüber geht, oder im Hauskreis, einfach sagen, komm, jetzt räum mal alles auf die Seite, jetzt such mal einfach mal Gott. Merkst du, wie das oft auch in Meetings so ist? Ja? Man redet viel, man hat Riesenprobleme vor sich. Das erleben wir auch als Gemeindeältester, als Gemeindeleitung. Boah, wir haben so eine lange Agenda, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen kürzer beten heute. Ja? Eins aber ist Not. Und das möchten wir tun. Und vielleicht ist es auch ein Grund. Ich habe im Jahresanfang darüber gesprochen, habe so den Eindruck, Gott zieht so ein bisschen die Handbremse an. Ja? Vielleicht ist das der Punkt auch. Ich lese gerade die Biografie von Georg Müller. Das ist nicht George Müller, wie der manchmal genannt wird, sondern Georg Müller. Das war nämlich ein Deutscher, der in England gewirkt hat. Ich lese gerade die Biografie. Und Gott hat bei ihm wirklich immer wieder die Handbremse angezogen. Er hat ja diese Waisenhäuser gehabt und es kam kein Geld rein. Und Gott hat ihm auch gleichzeitig gesagt, er sollte nie von seiner Not nach außen was weitergeben, dass sie Geld brauchen. Und darum wird er als Mann des Gebets und Mann des Glaubens bezeichnet. Er ging immer wieder auf die Knie und suchte Gott. Und Gott hat eine riesen Sache da gemacht durch diesen Menschen. Was aber auch heißt, wenn du ein Maria-Typ bist, kontemplativ. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass dir das total leicht fällt. Denn kontemplative Typen, die gehen auch sehr schnell in sich und fangen an zu grübeln. Ja? Und gehen halt eben nicht gerade ins Gebet. Und denen muss Jesus sagen, Matthäus 6,33 sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Deshalb sei nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. Ja? Das werden wir auch gleich sehen, wie das sich bei Maria auch an einer anderen Stelle ausgewirkt hat. Und nun schauen wir uns nochmal den Martha-Typ an. In Vers 38 heißt es ja, und eine Frau mit Namen Martha nahm Jesus auf. Ist euch das aufgefallen? Wer nahm Jesus auf? Hier steht nicht Maria, sondern Martha nahm Jesus auf. Vielleicht gehörte ihr das Haus, vielleicht hatte sie das Gästezimmer eingerichtet, vielleicht war durch ihre Initiative überhaupt die Beziehung zu Jesus zustande gekommen. Und falls du noch immer denkst, Jesus hat ein Problem mit Martha gehabt, dann schlag mal auf Johannes 11, Kapitel 5. In Johannes 11, Kapitel 5 heißt es, Jesus liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Ja, interessant, oder? Ich meine, dass Maria hier nicht erwähnt wird, das hat jetzt weiter keine Bedeutung, aber trotzdem, hier steht explizit, Jesus liebte Martha. Jesus hatte kein Problem mit Martha gehabt. Sie war es, welche als erste sogar, das lesen wir in dieser Geschichte, sie war es, welche als erste zu Jesus kam, als ihr Bruder Lazarus gestorben war. Überlegt euch das. Jesus, der große Freund von Maria, Martha und Lazarus. Und Lazarus stirbt. Sie rufen nach Jesus. Jesus, komm, Lazarus ist krank. Und Jesus kommt nicht. Er war mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt. Und dann stirbt Lazarus. Jesus kommt nicht rechtzeitig. Und Martha war diejenige, die zu Jesus kam, hinkam. Und weißt du, was Maria gemacht hat? Sie war kontemplativ zu Hause, versunken in ihren Sorgen, versunken vielleicht auch in Bitterkeit. Und Martha ist es diejenige, die dann Jesus nimmt und bringt Maria und Jesus wieder zusammen, führt Maria zu Jesus und sagt, er ist da, er kann helfen, er kann eingreifen. Wir haben es hier mit einer Hammerfrau zu tun. Und das steht fest, es braucht solche Menschen. Und wenn du so ein Mensch bist, kannst du jetzt das erste Mal sagen, Amen, Gott hat mich so gemacht. Aber Gott möchte dich auch freisetzen. Gott möchte nicht zuschauen, wie du irgendwann im Burnout landest. Vielleicht aufgrund von deinem Beruf, vielleicht aufgrund von deiner Familie, vielleicht aufgrund der Gemeinde. Wenn ich hier reinkomme morgens, dann sehe ich alles Mögliche. Dann gucke ich ist das Licht in Ordnung? Ist der Ton in Ordnung? Ist die Luft okay? Ich sehe jetzt schon wieder, die Tür ist da oben zu, hier kommt keine richtige Luft rein, jetzt läuft die Klimaanlage, ist es hell genug, fühlt sich jeder wohl, hat jeder einen Sitzplatz, ja? Es geht bei mir so viele Sachen durch den Kopf. Ist das Mikrofon, ist der Sound gut, ja? Ist es denn zu laut, ist es zu leise? Es geht mir alles Mögliche durch den Kopf. Mir fällt das manchmal echt schwer, hier zu stehen und mich auf die Anbetung zu konzentrieren. Und dann höre ich manchmal, wie Jesus zu mir sagt, Roland, du bist so besorgt, so viel Kram, es gibt doch genug Leute, die kümmern sich doch um alles, Halleluja. Jetzt, eins aber ist nötig, ja, schau mal die anderen an, wie sie alle in der Anbetung drin sind, ja. Und man hat manchmal einfach den Eindruck, das Gefühl, man stemmt den Laden alleine, man ist alleine, es ist niemand da. Und dann betet man vielleicht noch so, Gott, siehst du das nicht? Wir haben zu wenig Mitarbeiter, wir brauchen Leute, warum passiert hier nichts? Wir brauchen einen zweiten Mann, warum kommt er nicht? Und, ja. Und wenn man nicht aufpasst, kann man sogar bitter und ungerecht werden. Ja, und das ist mit jedem von uns so. Ich glaube, wir als Mattertypen stehen da sehr stark in der Gefahr, weil wir die Dinge sehen, weil wir Dinge bewegen wollen. Und Jesus möchte was dagegen tun und hier kommt die Lösung. Die Lösung ist sozusagen der Maria-Mattertyp, ja? Die Kombination, das ist das Richtige. Es braucht beides. Maria ohne Matter-Eigenschaften ist tatsächlich Faulheit. Wenn die Maria ihren Hintern nicht hochgekriegt hätte und hätte nur da gesessen und hätte geguckt, ja, das glaube ich aber nicht. Maria war eine fleißige Frau. Aber Maria ohne Matter-Eigenschaften ist Faulheit. Matter ohne Maria-Eigenschaften ist bloßer, purer Aktivismus. Wir müssen als Matters unbedingt aufpassen, dass wir Maria-Mentalitäten entwickeln. Und ich möchte euch ein paar Hilfen zeigen für Matters. Die Marias gehören da automatisch dazu. Die haben echt hier einen Vorteil. Ja? Die kommen gleich nochmal kurz dran. Aber hauptsächlich möchte ich euch diese vier kurzen Punkte anzeigen. Es wird wirklich kurz. Zum einen brauchen wir als Matters Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Zu sagen, ja, ich bin Martha. Zu sagen, jawohl, diese Worte, eins aber ist Not. Das ist, du hast ein Problem, das gilt mir. Ja, ich muss eingestehen, es ist nicht richtig, wenn ich sage, es sind immer die anderen schuld. Es sind die anderen schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ja, ich habe zu viel um die Ohren. Ja, es fehlt mir eigentlich Zeit mit Gott. Und wenn ich so weitermache, ende ich Burnout. Und es muss sich was ändern, und zwar ab heute. Ja, nicht irgendwann. Ab heute, ab jetzt. Punkt 1. Punkt 2. Die Tatsache. Johannes 11,5, das haben wir eben gesagt. Jesus liebte Maria. Jesus hat ein Ja und Matter. Jesus liebte Maria. Ich bin immer durcheinander, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist. Ja? Jesus liebte Martha. Und Jesus liebt sie auch ohne den vollen Terminkalender. Und Jesus hat ein Ja zu Martha und Jesus hat ein Ja für dich. Wenn du ein Martha-Typ bist, ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt mit jemand, da ging es genau um das und diese Person hat gesagt, ich habe zu viel auf der Schippe, ich habe zu viel, aber weißt du was, ich kann nicht Nein sagen. Warum nicht? Warum nicht? Weil vielleicht dann andere Leute mich ablehnen. Jesus hat Ja zu dir gesagt und deshalb kannst du auch Nein sagen zu anderen Menschen. Hört sich komisch an für einen Christ, ja, ich muss doch immer alles machen. Gott hat dir eine Auftrag und eine Berufung gegeben und es ist wichtig, dass du in dieser Berufung drin lebst. Und wenn dann so 1000 andere Sachen kommen und du weißt, eigentlich mache ich das nur, um den Menschen zu gefallen, aber denk daran, irgendwann machst du gar nichts mehr. Gott hat Ja zu dir gesagt. Gott liebt Maria. Gott liebt Martha. Gott liebt Martha. Und deswegen ist es wichtig. Gott liebt dich. Er hat ein Ja für dich. Und darum kannst du auch Nein sagen zu Dingen, wo du einfach merkst, du hast die Schippe voll. Du hast die Prioritäten. Du musst die Prioritäten neu setzen. Und wenn du die Prioritäten neu setzt, dann fallen Dinge rüber. Ja? Punkt 3, die Ernüchterung. Ganz kurzer, einfacher Punkt. Wenn du heute sterben würdest, in deinem ganzen Trubel drin, ich muss dir leider sagen, die Welt wird weitergehen. Es wird, ja, die Erde wird sich weiterdrehen. Wenn ich plötzlich nicht mehr da bin als Pastor und man denkt, ja, okay, wie geht's dann weiter? Dann kommt ein anderer, da bin ich voll von überzeugt. Es wird weitergehen. Es hängt nicht von mir ab. Du bist nicht der Nabel der Welt. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Und das ist so wichtig, das zu sehen. Dann kann ich auch sagen, okay, dann kann ich ja eigentlich auch Abstriche machen. Es ist nicht von dir abhängig. Wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig. Das ist eine Ernüchterung. Ja? Punkt 4, jetzt kommt erst die Lösung. Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Warum? Weil sie das Beste tut. Weil sie zur Ruhe kommt. Weil sie es geschafft hat, mitten im Trubel zur Ruhe zu kommen. Mitten im Trubel nicht nur zur Ruhe kommen, sondern zu Füßen Jesu zu sitzen, sich auszurichten und zu wissen, das ist das Wichtigste, was es braucht. Ich bin total erstaunt und begeistert, wie Maria das hinkriegt. Ich habe eben mal versucht, diesen Trubel zu beschreiben. Mitten in diesem Trubel, ja, da stolpern vielleicht noch Leute über sie drüber. Ja. Und sie sitzt da einfach focused on Jesus. Ja. Manchmal haben mir Leute schon gesagt, wenn ich mit ihnen im Gespräch war, haben mir Leute gesagt, bist du eigentlich bei der Sache? Du guckst immer da und da und da und hier, ja. Martha war wahrscheinlich so. Ja, Jesus. Ja, Amen dazu. Hol mal noch ein bisschen was zu trinken, ja. Die war wahrscheinlich so. Ja, aber Maria sitzt da. Ja. Wahrscheinlich wusste sie, Jesus kann auch. Ich meine, Jesus kann Wasser zu Wein machen, Jesus kann 5000 speisen und Jesus kann auch hier noch mehr Betten hinstellen. Ja, das ist für Jesus alles ein Klacks. Jesus kann Wunder tun. Viele Burnout-Experten sagen, du brauchst Ruhepole, Rückzugsorte, Erholungsphasen. Übrigens, deshalb hat Gott auch den 7. Tag der Woche oder den 1. Tag der Woche kreiert. Damit wir einen Tag haben, selbst Gott musste ruhen. Ja? Er hat uns so geschaffen, dass wir Ruhepole haben in unserem Leben. Genau, und das ist die Lösung. Und jetzt kommt der 5. Punkt, der Weg. Es ist wichtig, dass wir erstmal die Lösung vor Augen haben. Und jetzt schauen wir uns den Weg an. Das ist natürlich das Schwierigste. Was tun wir? Was tust du, um da rauszukommen? Wenn du all diese 4 Punkte, dass du da dran bist, dann sind wir nämlich schon mal ganz schön weit. Sind wir ganz schön weit. Dann möchte ich einen Punkt sagen, hol dir Hilfe. Vielleicht kommst du nicht alleine raus. Vielleicht reicht dir das, in deinem Hauskreis mit deinen Freunden drüber zu reden und zu beten. Aber vielleicht brauchst du da ein bisschen professionellere Hilfe. Wir sind gerade dran, ein Seelsorgeteam aufzubauen und auszubauen. Wir haben immer mehr auch Leute da drin. Das ist echt ein Segen. Und wir werden da auch diesen neuen Seelsorger in den nächsten Wochen hier mal segnen für ihren Dienst. Nimm Hilfe in Anspruch. Die Leute sind dafür da. Vielleicht sollten wir das auch Beratung nennen. Ja? Bei Seelsorge denkt man immer, boah, das muss man also kurz an der Klippe stehen. Ja? So kurz so einen Schritt schon über dem Abgrund. Ja? Nein, ich brauche Hilfe. Vielleicht. Wenn du auch den Eindruck hast, das sagt mir schon irgendwas, aber ich brauche Hilfe, dann nimm das in Anspruch. Und dann möchte ich euch noch ein paar Tipps weitergeben. Ich habe nämlich mal das Internet ein bisschen durchforstet über Burnout-Präventionen. Und da tauchen immer wieder gewisse Worte auf und ich finde diese Worte ganz interessant. Ich glaube, das sind sie alle. Genau, da kommen immer wieder diese Worte da. Bewusst leben, verzichten, Rückzugsinseln wählen, bewegen, entspannen. Ich bin jetzt nicht hier da, um einen Burnout-Präventionsvortrag zu halten, da habe ich auch keine Zeit mehr zu. Aber ich möchte diese Dinge bewusst für uns Christen ausloten. Denn ich glaube, wenn ich diese Burnout-Präventionstipps sehe, ja, das liest man so, aber bitte, wie soll ich es dann machen? Bewusst leben. Führe vielleicht mal so ein Tagebuch von den Aktivitäten, die du tust. Was machst du im Moment? Schreib die Zeiten mal auf von den Dingen, die du tust. dann wirst du vielleicht staunen, wie viel Zeit du am PC verbringst, die gar nicht notwendig wäre. Oder an der Klotze verbringst, die gar nicht notwendig wäre. Was machst du eigentlich effektiv? Wie viel echte Arbeitszeit, wie viel Zeit mit der Familie? Vielleicht kannst du dann Phasen nutzen, Pausenphasen nutzen. Ich meine, junge Familien, junge Mütter müssen vielleicht die Zeit nutzen, wenn das Kind mal nicht rumschreit und mal im Bett liegt. Ja? Was machst du in dieser Zeit?
Oh, endlich mal Ruhe. Ja.
Tasse Kaffee trinken, super. In dieser Zeit kann man bewusst vor Jesus sitzen. Wie macht man das eigentlich, vor Jesus sitzen? Ich habe gerade gestern Abend gelesen in meiner Biografie, Georg Müller sagt, ihm ist das immer schwer gefallen und er hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, mir fällt das so schwer, zu beten und zu Füßen Jesus zu sitzen. Er sagt, ich lege meine Bibel vor mich hin und dann mache ich nicht Speedreading, ich muss jetzt sehen, dass ich 4 Kapitel am Tag lese, sondern ich lese einfach einen Satz oder ich fange an zu lesen und fange darüber nach, gibt es ja auch dieses moderne Wort zu meditieren, darüber nachzusinnen. Und dann bete ich zu Gott darüber. Ich frage ihn, ich lasse mich korrigieren, ich spreche mit ihm, als wäre er im Raum. Er sitzt dann gegenüber von mir und trinkt auch einen Cappuccino. Ja? Und ich unterhalte mich mit ihm. Das sind so Dinge, wie es halt eben anfängt. Oder das Zweite ist zu verzichten. Entrümpele deinen Kalender. Auf was kannst du verzichten? Du musst nicht überall dabei sein. Keine Feier ohne Meier. Ja? Du musst nicht überall dabei sein. Verzichte auch mal. Richtig. Manchmal ist es sogar das Essen. Die Bibel nennt das Fasten. Ja? Wenn du überhaupt keine Zeiten hast, vielleicht musst du die Essenszeiten nehmen, um zur Ruhe zu kommen, um zu Gott zu kommen. Tut ja auch ganz gut unsere Gesundheit, ja, nebenher so nochmal eine Mahlzeit ausfallen lässt. Dann kommt dieses Stichwort Rückzugsinseln. Ganz wichtig. Rückzugsinseln. Zeiten der Ruhe. Plane die Zeiten der Ruhe mit Gott ein. Ganz konkret. Und stelle dazu deine Erreichbarkeit ab. Ja, mach dein Ding da aus. Ja, dieses Gig, dieses Telefon oder Smartphone oder was auch immer. Schalt es ab. Sag dann den wichtigsten Leuten um dich rum, dass du gerade nicht erreichbar bist. Das ist ganz wichtig. Und behandle dann diese Zeiten als Arbeitszeiten. Rückzugsorte, Rückzugsinseln zu schaffen und trage das in deinen Terminkalender ein. Das ist wichtig. Nimm das wirklich als Arbeitszeit. Die Zeit ist extrem wichtig. Und hier setzen interessanterweise bei allen Präventionstipps zu Burnout kommt fast bei allen diese Themen rein wie Yoga, Schattenboxen und Ching Chong Ching und alles Mögliche, was es da gibt. Ja, Worte, die du noch nie gelesen hast. Warum ist das so? Ganz einfach, weil jeder weiß, es ist nicht damit getan, einfach eine Rückzugsinsel zu haben, sondern irgendwas muss passieren. Irgendwo muss Energie herkommen. Die kommt nicht von dir selbst. Und deswegen kommt man mit so einem, jetzt darf ich wieder nichts Falsches sagen, eben so ein Ausdruck oder so, aber deswegen kommt man mit solchen Dingen, ja? Aber es ist wichtig, wir brauchen kein Yoga und du brauchst auch kein Ching Ching und was weiß ich, was da alles gibt, ja? Kein Schattenboxen, ja? Sondern hebe deine Box, hebe deine Hände auf zum Herrn und du kannst erwarten, Gott hat das zugesagt. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber du kannst erwarten, dass Gott da ist. Es ist ein heiliger Moment. Es ist ein heiliger Moment. Das haben wir eben gesungen. Du bist mittendrin an diesem Ruheort und Gott ist da und Gott will dir begegnen. Das ist so wichtig. Burnout-Experten sagen schon, 20 Minuten gezielte Entspannung helfen, den Burnout vorzubeugen. 20 Minuten. Irgendwo müssen die doch möglich sein, oder? Und dann bewegen ist ja auch noch so ein Punkt. Grundsätzlich ein guter Ausgleich. Aber im Blick in Richtung Maria-Typen, besonders Mutter-Typen wie ich, können nicht einfach sich hinsetzen und beten. Ich muss in Bewegung sein. Also gehe ich in den Wald, da kann ich mich bewegen, ja? Und dann, boah, da ist Gott da. Gott kommt, ich kann mit ihm reden, ja? Das ist Luft atmen. Manche können sogar joggen dabei, das kann ich jetzt nicht so, ja? Aber in Bewegung sein und ich bin nicht abgelenkt. Ich kann nicht durch die Stadt, wenn ich durch die Stadt laufen soll, beten. Viel zu abgelenkt. Ich kann nicht Auto fahren und beten. Ich bin viel zu abgelenkt. Ich gucke nach den anderen Autos und alles Mögliche und es geht nicht. Ärger mich, ja. Ich muss im Wald sein. Ich muss im Wald sein und beten. Such dir den Ruheort, den du brauchst. Und der letzte Punkt ist, entspann dich. Wie entspannst du dich? Da gibt es Leute, die sagen, ich entspanne mich immer beim Fernseh gucken. Das meinst du, aber das geht nicht. Weil in dem Moment, wo du am Fernseher sitzt, nimmst du wieder Informationen. Wir tanken so viel Informationen auf. Entspannen heißt, erstmal dieses Zeugs weglassen. Ja? Am PC kannst du auch nicht entspannen. Das meinst du vielleicht, aber das geht nicht. Wie entspannst du? Fütter dich nicht mit so viel Information, sondern komm zur Ruhe. Wie gesagt, alles nur ganz komprimiert. Aber ich glaube, wenn wir uns das auf die Agenda schreiben, auf unseren Dienstplan draufschreiben, wird Gott was tun, wird sich 2012 was verändern. Und wenn du konkrete Hilfe brauchst, sprech deine Leiter an, sprech das Seelsorgeteam an. Die wollen dir helfen dabei. Jetzt lasst uns aufstehen, wir möchten jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Und das Worship-Team kann vielleicht mal instrumental kurz so einen Vorspann geben und ich möchte euch dazu einen Burnout-Psalm geben und lest euch diesen Psalm mal durch. Vielleicht können wir das machen, während die Musik spielt. Lest euch diesen Psalm durch. Dieser Psalm ist geschrieben, der ist geschrieben für uns, für Marthas, damit wir zur Ruhe kommen bei Jesus. Hilf uns dabei. Wir wollen unser Herz vor dir ausschütten und wir müssen bekennen, wir wissen oft manchmal gar nicht wie. Aber Herr, ich bitte dich, in dem Moment, wo wir uns die Rückzugsinseln schaffen und ich glaube, das liegt in unserer Kraft. Ich kann nicht beten, Gott, schaff, mach du das irgendwie, sondern ich glaube, das liegt in unserer Energie und in unserer Verantwortung, diese Inseln zu schaffen. Und dann bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, unser Herz vor dir auszuschütten. Gott, begegne du uns. Ich bitte dich für uns Mattertypen, dass du uns neu anrührst, dass wir das lernen können, vor deinen Füßen zu sitzen, abzuschalten. Hilf uns in dieser Zeit. Gott, ich glaube, es gab nie eine Zeit, die so stressig war wie diese Zeit. Und nie gab es eine Zeit, wo diese Message, dieser Satz, den du hier gesagt hast, so wichtig ist. Matter, matter. Eins ist nötig. Hilf du uns dabei. Jesus, hilf du mir, hilf du uns. Und ich möchte dich für uns Maria-Typen bitten, dass du uns hilfst, dass du denen von uns einfach hilfst, nicht in der Stille zu verharren und dass die ganzen Sorgen über den Kopf schlagen, sondern auch als Maria zu lernen, in dieser Zeit, die man auch sich schafft, wo man keine Probleme hat, zu lernen, die Sorgen auf dich zu legen. Bau du deine Gemeinde mit uns. Mach du uns zu Menschen, die dich verherrlichen, die zu deinen Füßen sitzen und von dir hören. In Jesu Namen. Amen.